SWR 2 Tandem mit Martin Gramlich. Grüße Sie. Eine Art Kraut- und Rüben-Sendung haben wir heute. Kraut und Rüben, das wird ja gerne verwendet als Ausdruck für ein Durcheinander. Das wollen wir jetzt nicht unbedingt. Deshalb übersetze ich Kraut und Rüben ein bisschen positiver mit ein buntes Spektrum und eine große Bandbreite. Ja, und das trifft's definitiv für unsere Sendung, denn zu Besuch in SWR 2 Tandem ist heute die Autorin Angelika Overath, und die formale und die inhaltliche Bandbreite ihres Schreibens, die ist enorm. Angelika Overath schreibt Romane, Reportagen, Gedichte, Essays. Sie ist mehrfach dafür ausgezeichnet worden. Ihr jüngstes Buch heißt Krautwelten, und darin beschäftigt sie sich mit allen möglichen Aspekten von Kohl. Darüber sprechen wir, unter anderem darüber, was Kohl mit der Globalisierung zu tun hat und warum Angelika Overath dieses Buch ihren Knien gewidmet hat. Angelika Overath stammt aus Karlsruhe, sie hat lange in Tübingen gewohnt, seit rund 15 Jahren lebt sie aber jetzt im Engadin in der Schweiz, eine Region, in der rätoromanisch gesprochen wird. Auch Angelika Overath hat sich die Sprache angeeignet und auch schon 2 Bände mit Gedichten auf rätoromanisch und deutsch verfasst. Was diese Sprache ausmacht für sie, auch darum soll es heute gehen, und was das Engadin als Region und als Lebensmittelpunkt auszeichnet. Und schließlich sprechen wir über Istanbul und türkische Lyrik. Auch damit hat sich Angelika Overath literarisch befasst. Also eine wunderbare Kraut- und Rübensendung mit Angelika Overath. Frau Overath, herzlich willkommen.
Danke.
Frau Overath, rätoromanisch wird von einer recht kleinen Zahl von Menschen gesprochen. Deshalb würde ich die Gelegenheit gern gleich mal nutzen, um einen Brocken zu lernen von Ihnen. Wie begrüßen sich denn die Menschen in Sent, dem Dorf, in dem Sie leben, auf rätoromanisch?
Na, es ist ganz einfach. Bis 11 Uhr sagt man Bundi, also guten Tag, und dann sagt man Allegra und später dann gegen Abend Bunasaira.
Allegra, das Bundi, das kann ich mir erschließen, Bunasaira kann ich mir auch erschließen. Allegra, was hat es damit auf sich?
Freue dich in Gott, das ist eine Kurzfassung von, ja, Allegraris freuen. Ja, freue dich in Gott.
Sehr schön, Allegra. Engadin, Kohlsorten, ein Istanbul Roman, türkische, rätoromanische Gedichte. Was würden Sie sagen, ist die Konstante bei Ihrem Schreiben, oder ist die Konstante möglicherweise, dass es keine gibt, sondern eben viele Formen und Farben und Facetten?
Ich denke, es ist eine Faszination für die Sprache, die sich verschieden äußern kann. Ich denke, man merkt meinen Reportagen an, dass ich auch Gedichte schreibe, und meine Gedichte wiederum sind dann doch sehr welthaltig. Ja, ich glaube, das Verbindende ist das Wort.
Die Autorin Angelika Overath in SWR 2 Tandem. Ihr jüngstes Buch befasst sich mit etwas, das meist wenig Beachtung findet, obwohl es allerorten zu finden ist, mit Kohl, dem Gemüse der Pflanze. Krautwelten heißt das Buch. Frau Overath, Sie haben das Buch Ihren Knien gewidmet. Sie schreiben im Buch auch, was Kraut und die Knie verbindet. Können Sie es uns noch mal kurz skizzieren?
Ich habe das Buch meinem lieben rechten Knie gewidmet und meinem linken, das alles mitmacht auch. Ja, ich hatte mit 12 Jahren, das waren so die 60er Jahre, eine Knieoperation. Man hat mir den Meniskus entfernt. Wahrscheinlich war das nur eine kleine Wachstumsstörung. Also ja, aber damals schnitt man gerne. Und ich habe dann immer mit Knieschmerzen gelebt. Also nicht schlimm, aber dann doch, man gewöhnt sich ja. Als ich so 50 Jahre alt war, hatte ich einmal eine Darmentzündung, eine Divertikulitis, und ich hatte irgendwo gehört, wenn man Kraut, frisch ausgepressten Krautsaft trinkt, könnte das helfen, und ich kürze die Geschichte jetzt ab, im Buch ist sie länger. Also tatsächlich habe ich dann jeden Morgen mir, also Weißkrautsaft ausgepresst, und habe das dann mal so 2-3 Monate gemacht. Und habe dann nie mehr so eine Darmentzündung bekommen. Und als Nebeneffekt habe ich gemerkt, mein Knie tut nicht mehr weh. Und ja, ich wusste gar nicht, wie die sich anhört. Also ja, das ich konnte wieder die Treppen hinunterspringen, richtig. Und auch Wanderungen machen. Es gibt ja eine wunderbare Wanderung zur Segantini-Hütte, die ich mit meinem Mann einmal im Jahr mache. Und früher bin ich dann halt immer mit Stöcken hoch, habe oben dann Schmerzmittel genommen, damit ich wieder runterkam. Ich laufe das heute ohne Stöcke und ohne Schmerzmittel. Und ich dachte, ja, ich möchte aus Dankbarkeit für das Kraut, das Weißkraut oder all die verschiedenen Arten, ein Buch schreiben, eben indem ich mich mit den wunderbaren Kohlpflanzen beschäftige.
Das Buch als Dankeschön für das Gemüse. Eine wunderbare Idee. Wie sind Sie denn vorgegangen? Welche Aspekte haben Sie interessiert, oder wie recherchiert man dann, wenn man sagt, so, also ich möchte ein Dankeschön-Buch für einen Kohl schreiben?
Nein, man fängt biologisch an. Ich habe dann gesagt, wo gehört der Kohl eigentlich dazu? Also es gibt die große Familie der Kreuzblütler, das sind 340 Gattungen und in der Kohl ist eine Gattung und in dieser Gattung Kohl gibt es wiederum 40 Arten. Das ist uns gar nicht so bewusst, dass der Gemüsekohl nur eine Art ist. Neben dem Gemüsekohl gäbe es zum Beispiel auch die Rübsen oder den schwarzen Senf und den braunen Senf und den Raps. Das sind alle Kohlarten. Zum Beispiel der Chinakohl oder auch Pak Choi, die gehören zu den Rübsen und nicht zum Gemüsekohl. Also das ist einfach eine sehr breite, weite Verwandtschaft und so fing ich an und dann war ein Aspekt das Sauerkraut natürlich. Ich war einmal in London im Maritime Museum und da war ein Exponat, man sah, was Cook alles mitgenommen hat auf seinen Schiffen, zum Beispiel 60 riesige Fässer mit Sauerkraut. Und er hatte dann auch den Erfolg, dass seine Matrosen nicht mehr an Skorbut starben, was sie vorher, also bei ihm nicht, weil er hat sehr früh auf Sauerkraut gesetzt, aber früher war diese Vitamin-C-Mangelkrankheit, und man kannte das nicht, man wusste nicht, dass Vitamin C fehlt, man experimentierte einfach. Man bekam raus, dass mit Sauerkraut die Seeleute diese Reisen besser überstanden.
Für mich tatsächlich, also einen, weil Sie das ansprechen, das war für mich einer der vielen verblüffenden Aspekte für mich bei der Lektüre, dass Kohl eben sozusagen eine wichtige Rolle gespielt hat bei dieser frühen Phase der Globalisierung, der solche langen Reisen dann überhaupt erst möglich gemacht hat, ohne dass ein Großteil der Mannschaft verstorben ist.
Die Karte des Pazifiks ist ohne das Sauerkraut nicht denkbar, denn früher, bevor die großen Segelschiffe, die Großsegler erfunden wurden, war ja Schifffahrt, Küstenschifffahrt. Das heißt, die Matrosen hatten während auf den Schiffen dieselben Probleme wie zu Hause auch. Aber erst mit den Großseglern war es dann möglich, Monate, ja vielleicht sogar Jahre, ziemlich immer auf dem Wasser zu bleiben, ohne viel an Land zu kommen. Und dann, da war das Problem dann mit dem Mangel von Vitamin C, weil sie nichts Grünes hatten oder kaum.
Also elementare, wichtige Rolle spielt der Kohl für die Globalisierung. Ein schöner Satz, ein ganz kurzer, den Sie schreiben, heißt, Kraut ist Heimat, sinngemäß. Inwiefern?
Das ist wieder ein anderer Aspekt. Man muss dann daran denken, dass dieses Weißkraut weltnährend ist. Und wenn man mal schaut, was für Krautrezepte es gibt, angefangen von der Kohlroulade bis ja natürlich Sauerkraut oder Weißkraut in verschiedenen Zubereitungen, wird man sehr schnell drauf kommen, dass das eigentlich überall Kraut gegessen wird und dass auch jede Familie hat ihre Krautgeschichten, ihre besonderen Wirsingrouladen oder ihr ganz besonderes Sauerkraut. Mir war das eigentlich auch nicht so klar, aber als ich dann angefangen habe, über Kraut zu sprechen und plötzlich wusste jeder noch mal ein ganz besonderes Krautrezept.
Auch noch ein wunderbarer Satz. Krautsalat bleibt die elementarste Form, Kraut zu essen, wenn man kein Hase ist. Krautsalat, ist das Ihre kulinarische Lieblingskohl-Anwendung?
Ja, ich gebe es zu. Und wenn ich jetzt aus dem Krautbuch Lesungen mache, dann bereite ich auch, wenn es irgend geht, immer ein bisschen Krautsalat, so als Apero, bereite ich zu. Das kommt sehr gut an. Wichtig bei Krautsalat ist, und in diesem Buch gibt es auch ein paar Rezepte, aber wichtig bei Krautsalat ist, dass man aus dem Kraut im Grunde ein Gefieder herstellt. Also dass man es ganz, ganz, ganz dünn entweder hobelt, wenn man einen guten Hobel hat, oder es gibt doch auch diese Sparschäler mit der beweglichen Klinge. Wenn man einen festen Krautkopf, also wenn er festgewachsen ist, halbiert und dann mit diesem Sparschäler so ein bisschen raspelt, dann bekommt man dieses Gefieder. Und dann muss man auch gar nichts blanchieren oder so, sondern ja, mit einem guten Essig und einem guten Öl kann man dann ganz, ganz wunderbare Salate herstellen.
Sie schreiben auch, dass Sie da auch sehr viel experimentieren, dass es nicht immer dasselbe ist. Beschreiben, Ihr Sohn macht Chips aus Federkohl, Grünkohl. Also es hat tatsächlich jeder seinen eigenen Zugang zum Kraut.
Ja, und mein anderer Sohn, also mein Kleiner macht die Chips auf einem Blech mit einem Backpapier, ich weiß nicht, 100 Grad, 20 Minuten mit Olivenöl. Und mein anderer Sohn, der variiert jetzt den asiatischen Papaya-Salat mit Weißkraut. Also er nimmt dieselbe Soße, also dieselben Zutaten für die Soße, aber er nimmt nicht Papaya, sondern Weißkraut und das schmeckt sehr, sehr gut.
Welche Kohlvariante oder Kohlrezepte sind im Engadin verbreitet?
Im Engadin eigentlich Weißkraut gekocht. Engadin ist komischerweise, jetzt wo Sie mich da fragen, wir haben sehr viel Mangold. Kapuns, die werden mit Mangold, und Mangold hat mit Kraut gar nichts zu tun. Mhm. Aber Sauerkraut isst man hier schon, auch Rotkraut. Ah ja, genau, Rotkraut gibt's hier, weil wir haben ja eine lange Wildsaison. Und dazu gibt's dann Rotkraut, ein bisschen süß, mit Birne gemacht, und Kastanien und Preiselbeeren, so.
SWR 2 Tandem, heute mit der Autorin Angelika Overath. Gebürtig aus Karlsruhe, lange war sie ansässig in Tübingen, aber seit rund 15 Jahren lebt sie in der Schweiz, im Engadin, also das obere Inntal. Frau Overath, wie und warum hat sie es dorthin verschlagen?
Also, wir sind eine Familie, die gerne Ski fährt. Also wir haben 3 Kinder und wir sind ins Engadin gefahren, einfach um Ski zu fahren nach Squall. Und es gibt in dem Skigebiet Montana Loons eine sogenannte Traumabfahrt. Das sind so, was weiß ich, 13, 14 Kilometer. Man fährt runter in den Ort Sent und diese Abfahrt ist wirklich extrem schön. Und wir saßen dann immer unten in Sent an der Bushaltestelle und mein Mann sagte, Angelika, wenn wir einmal ein bisschen Geld haben, dann versuchen wir hier eine Ferienwohnung zu kaufen. Das war der Anfang in den, ja, ich weiß nicht, frühen 90er Jahren. Und das entwickelte sich dann so, dass wir eine Ferienwohnung dann später kaufen wollten. Also die Eltern meines Mannes sind gestorben, auch meine Eltern sind gestorben, wir haben ein bisschen etwas geerbt. Damals waren das auch noch andere Zeiten, da war es nicht so teuer. Und wir haben dann keine schöne Ferienwohnung gefunden, aber es gab da in Sent ein altes Bauernhaus, was seit 3 Jahren leer stand, was keiner wollte. Und dann, ja, hatten wir ein bisschen Glück und einen netten Architekten, der dann gesagt hat, ihr habt nicht so viel Geld, okay, dann bauen wir erstmal die eine Hälfte um, so als Ferienwohnung reicht das. Und das ging dann sehr einfach. Also wir haben halt gesagt, ja, lassen, was man irgendwie lassen kann. Also nur renovieren, was nötig ist. Und dann war die eine Hälfte fertig und wir haben das dann auch ein bisschen finanziert, dadurch, dass wir das auch vermietet haben, wenn wir nicht da waren. Wir haben gemerkt, das ging sehr leicht und dann haben wir eine Hypothek aufgenommen und die zweite Hälfte auch renoviert. Gut, und als es dann fertig war, dann gingen wir einmal durch die Wiesen, das weiß ich noch, es war ein Septembertag. Und dann habe ich zu Manfred gesagt, also Manfred, eigentlich könnten wir doch auch hierher ziehen. Und dann hat er gesagt, ja. Und eigentlich dieses Jahr in den Wiesen, wir haben das nicht mehr groß diskutiert. Wir haben dann noch gewartet, bis unser großer Sohn Abi gemacht hat in Tübingen. Die Tochter hat schon studiert und der Kleine war 6. Und als der Kleine dann 7 war und der Große das Abi hatte, sind wir umgezogen, weil es ging ja natürlich nur deshalb, weil wir beide relativ frei gearbeitet haben. Mein Mann ist Essayist und Literaturwissenschaftler und ich schreibe eben auch zwischen Reportage und Roman und Lyrik alles. Das heißt, wir konnten dann auch den Wohnort relativ leicht wechseln. Und wir haben auch gemerkt, nachdem wir in der Schweiz gewohnt haben, wurden wir in der Schweiz anders wahrgenommen. Mein Mann hat dann in Basel Literaturwissenschaft unterrichtet an der Uni und ich war am MATS, Medienausbildungszentrum Luzern, und habe da kreatives Schreiben unterrichtet. Also wir sind durch den Umzug eigentlich dann auch, ja, Schweizer geworden.
Wobei diese Region, das Engadin, ja nochmal sehr speziell ist. Das ist also eine Art alpines Dreiländereck. Schweiz, ja. Österreich, Italien, Südtirol. Italien. Wie macht sich das im Charakter vielleicht dieses Tals bemerkbar?
Das Fremde gehört zum Eigenen. Und das ist wahnsinnig schön. Also es gab hier, also es ist offen. Es gab hier die Tradition der sogenannten Randolins. Randolins ist der Schwalben. Ab dem 15., 16. Jahrhundert sind Engadiner immer wieder nach Italien gegangen und haben dort als Zuckerbäcker gearbeitet. Und diese Familien kamen, wenn sie in Italien und dann später in ganz Europa, wenn sie da ihr Glück gemacht haben, kamen die, wie die Schwalben, dann im Sommer zurück und haben hier in die Gegend investiert. Also in Sent finden sie diese dicken Engadiner Bauernhäuser und daneben dann italienische Palazzi mit so Romeo und Julia Balkonen. Das ist sehr lustig. Auch auf dem Friedhof sehen Sie die Gräber der Einheimischen, die nicht weg waren. Das sind meistens Findlinge, also Felsen, die man gefunden hat in der Landschaft und auf denen dann der Name steht. Das sind oft unbehauene Steine. Und daneben dann die glatt polierten, bombastischen, italienischen Marmorgräber. Also nicht nur an den Häusern, sondern auch am Friedhof merkt man, dass da zwei Kulturen zusammenkommen. Und also mein Dorf Sent hat etwa 900 Einwohner. Aber im Sommer oder auch im Winter sind wir dann schon mal 4000 Feriengäste kommen. Und eben diese Kultur der italienischen Stadt, Städte ist da, aber es sind eben auch Touristen aus der ganzen Welt und die das Dorf natürlich auch prägen. Es ist eine gute Mischung.
Das Fremde gehört zum eigenen, haben Sie gesagt. Ich stelle mir vor, dass es dann möglicherweise auch gar nicht schwer war, dort Zugang zu finden zu den Menschen im Engadin.
Nein. Also ich habe Freunde, die leben in Zürich und haben Mühe, als Deutsche in Zürich zu leben. Ja, ich habe durchaus keine Mühe. Ich meine, viel hat eine Rolle gespielt. Zum Beispiel mein Mann spricht, was er nicht so gerne hört, Schwäbisch. Und das hört man hier wahrscheinlich lieber als Zürichdeutsch. Also der Dialekt war sicher ein Moment, aber vor allem das Wichtigste war, dass wir mit einem Kind kamen. Also unser Sohn, der war 7, der ging hier auf die Schule und die Unterrichtssprache war rätoromanisch. Mein Mann war Trainer der Fußballjugend, hat dann auch schnell rätoromanisch gelernt und ja, wir haben versucht mitzumachen im Dorf und man hat uns mitmachen lassen. Wir haben im Chor gesungen, ja, wir waren bei den Dorffesten dabei und wir wurden herzlich willkommen und uns hat es auch sehr gefreut. Es war eine selbstverständliche Nähe eigentlich da. Sicher hat auch das Skifahren eine Rolle gespielt, Sport und das Wandern. Ja, es gibt in Sent zum Beispiel eine wunderbare Tradition, dass man alle 2 Jahre das Senter Gemeindegebiet durchquert. Das heißt von der Heidelberger Hütte Österreich bis zur Sesvenna Hütte Italien. Und da laufen dann 100 Leute den ganzen Tag. Es sind über 30 Kilometer, aber eigentlich sind es 50 Leistungskilometer, weil es immer hoch und runter geht. Und da haben wir natürlich also mitgemacht insofern, also ich war meistens die Letzte, die ankam. Nach mir kam noch der Fotograf, aber ja, aber ich habe es mitgemacht.
Ich habe dann auch gelesen über Sent, das Dorf, in dem Sie wohnen, habe da gefunden, dass in der Tradition der Übernamen der Engadiner Dörfer heißen die Senter Ils Asens, die Esel. Stimmt das? Und ja. Was hat es damit auf sich?
Ach, da gab es mal die Geschichte, dass Senter wollten Hasen jagen und irgendwie haben sie das mit den Ohren nicht richtig begriffen. Und jedenfalls haben sie dann, als sie den Hasenbraten machten, war da plötzlich ein Huf dabei. So, okay. So eine Geschichte.
Okay. Sie haben sich insofern auch im Dorf eingebracht und nochmal speziell dort gefestigt, indem Sie mit Ihrem Mann eine Schreibschule gegründet haben. Vielleicht können Sie uns noch ganz kurz skizzieren, was Sie da machen und wer da hinkommt.
Ja, also das ist die Schreibschule Sent, die wir seit einem Jahr führen im alten Senter Gemeindehaus, wo früher einmal eine Schule war. Wir haben viele, viele Jahre lang immer wieder kreatives Schreiben unterrichtet, sei es jetzt am MATS oder auch an Universitäten oder auch in Hotels im Laudinella in St. Moritz. Und gut, wir sind jetzt, mein Mann ist 65, ich bin 64. Wir dachten, ach, warum eigentlich immer in die Ferne reisen? Warum machen wir das nicht eigentlich in Sent? Es gibt im Engadin noch keine Schreibschule. Also kreatives Schreiben kann man in den Städten lernen, aber im Engadin noch nicht. Und wir haben das mal gestartet und das geht sehr gut. Es kommen meistens Frauen so, ja, pensionierte Frauen, aber auch junge Journalistinnen kommen auch. Wir hatten Menschen aus dem Tal, auch aus Zürich, aus Basel. Eine Frau kam aus Frankfurt. Wie gesagt, wir machen das erst seit einem Jahr und machen aber weiter, weil es sehr, sehr gut geht. Und ich muss sagen, wenn ich am MATS in der Medienausbildungszentrum in Luzern unterrichte, ich merke jetzt, dass die Schere, die Generationenschere sehr weit auseinander geht. Ich verstehe die Witze meiner Studierenden nicht mehr. Ich höre auch eine andere Musik als sie. Also es ist, der gemeinsame Echoraum ist nicht mehr so selbstverständlich da. Ich denke, ich mache einen guten Unterricht und sie mögen mich auch, aber ich merke jetzt der Unterschied hier in Sent, das ist dann mehr auch meine Generation plus minus. Also es ist dann, wenn man zusammen schreibt, das ist ja auch was sehr Intimes, aber wir sind uns da von Anfang an, von der Generation her schon näher.
Angelika Overath, die Autorin in SWR 2 Tandem, lebt in Sand, betreibt dort mit ihrem Mann auch eine Schreibschule. Dort gibt es auch rätoromanische Kurse. Angelika Overath hat auch Gedichte in der Sprache verfasst. Und wie die Sprache klingt, das hören wir gleich in einem Gedicht von Angelika Overath, aber jetzt schon in einem Lied, das Frau Overath uns mitgebracht hat. SWR 2 Tandem mit der Autorin Angelika Overath, die uns dieses Lied hier auch mitgebracht hat, gesungen von Nina Meyer. Frau Overath, um was geht's in dem Lied?
Ja, wie kannst du mich fragen, ob ich dich liebe? Du musst mir doch nur in die Augen schauen, da steht es doch klarer als auf jedem Blatt geschrieben. So.
Also dieses Lied wird gesungen auf rätoromanisch, eine Sprachengruppe, ich versuche es mal zusammenzufassen, die in den Alpen verbreitet ist. Es ist nicht einfach zu überblicken, es ist eine Vielzahl von Dialekten und unter anderem wird rätoromanisch gesprochen im Unterengadin und dort heißt der Dialekt dann Vallader. Ist das korrekt?
Vallader, ja. Und im Oberengadin ist es Putea und Putea und Vallader sind sehr nah beieinander, sind ein bisschen Lautverschiebungen, ja.
Dieses Rätoromanisch gibt es dann eben auch noch in anderen Regionen in diesem Dreiländerdreieck. Es gibt Bündnerromanisch, Ladinisch, Friaulisch, jeweils mit mehreren Unterdialekten. Verstehen die sich alle problemlos?
Jein, ja. Also ich bin als Maskottchen im Rätoromanischen Schriftstellerverband und wenn die Rätoromanen da zusammenkommen, spricht jeder sein Idiom, aber die verstehen sich schon.
Sie haben sich diese Sprache auch angeeignet, seit Sie ins Engadin gezogen sind. Wie schwierig war das?
Ja, ich habe diese Sprache sehr, sehr, sehr gern. Sie ist unglaublich bildreich. Das muss ich jetzt kurz erzählen. Eine der schönsten Redewendungen ist, wenn jemand stirbt, dann geht er, um die Hühner des Herrn zu hüten.
Das ist wirklich
also
sehr
Gott,
schön.
Gott hat einen Hühnerhof und wir gehen jetzt die Hühner des Herrn hüten. Ja, weil ich diese Sprache, diese bilderreiche Sprache so gern habe, dann wollte ich immer nur schöne Sätze sagen. Und das ist ein sicherer Weg, um eine Sprache nicht zu lernen. Ja, wenn man immer nur schöne Sätze sagen will.
Ich habe mich geniert. Beim Anfang,
ja. Ja, eben. Ich habe mich geniert und mich furchtbar angestellt. Und mein Sohn, der sprach nach einem Vierteljahr und mein Mann auch. Auch schon deswegen, weil er halt die Fußballjugend trainiert hatte. Das geht nur in der Muttersprache. Und mein Mann ist sprachbegabt, ja, ich nicht so. Aber eben, ich habe mich dann heimlich in die Sprache hineingeschmuggelt, indem ich kleine Gedichte geschrieben habe. So ab dem zweiten Jahr fing ich an, kleine Gedichte zu schreiben. Und das, ja, hat mir sehr gefallen. Und die Romane mögen diese Gedichte auch. Es ist halt, es ist ein bisschen der fremde Blick. Natürlich schreibt ein Einheimischer anders, weil eine Fremde geht mit dem Sprachmaterial anders um. Zum Beispiel dieses Wort Inkreschantüm heißt Heimweh. Aber in diesem Wort Inkreschantüm steckt das Wort Krescher, also wachsen. Und das wörtlich wäre dann Heimweh haben sich hineinwachsen lassen. Und sowas merke ich als Fremde, das merkt ein Einheimischer nicht. Und deswegen kann ich gerade als Fremde auch in diese Sprache durch meine Gedichte ein paar kleine Impulse setzen.
Sie haben da eine Gedichtsammlung dann verfasst. Ist das mit der Aussprache im Groben so, wie es geschrieben steht? Dann würde es jetzt heißen Poesierstals Prümsplätz.
Genau, Poesierstals Prümsplätz. Oft, wenn das S vor einem Konsonanten ist, ist es ein Sch, aber ja.
Okay. Wir hören jetzt auf jeden Fall noch eines der Gedichte aus dieser Sammlung. Frau Overath, aus einer Lesung erst die rätoromanische Variante und dann die deutsche Übersetzung.
Aitaria, Aitaria sco in pra, scolatin in bacer da Giglia. Ela am da una adressa in jo cispo cum prar un maler, ci florissi nos comun. Nos comun es ein di las montagnas. Ela sient avaia un maler, en jo til possa implantar, il maler ries sco aita. Aita lacht wie eine Wiese, wie Milch in einem Becher aus Ton. Sie gibt mir eine Adresse, wo man einen Apfelbaum kaufen kann, der in unserem Dorf blühen würde. Unser Dorf liegt hoch in den Bergen.
Ich möchte gern einen Apfelbaum haben. Wohin soll ich ihn pflanzen? Der Apfelbaum würde lachen wie Aita.
Das Gedicht Aitaria, Aita lacht von Angelika Overath. Frau Overath, ja, diese bildreiche Sprache macht sich sofort wieder bemerkbar. Die Bäuerin, die lacht wie eine Wiese.
Es gibt eine kleine Geschichte zu diesem Gedicht. Als Aita dann dieses Gedicht las, hat sie gesagt, aber Angelika, du kannst bei uns schon gerne einen Apfelbaum pflanzen. Und so habe ich jetzt auf Aitas Grundstück einen Apfelbaum stehen, von dem ich und das jeden Gedicht Herbst ist Äpfel ernte. Ja, das Gedicht ging der Wirklichkeit voraus.
In der Realität weiter gewachsen sozusagen.
Genau.
Wie präsent ist diese Sprache in der Region? Sprechen die jungen Menschen in Sent im Engadin rätoromanisch oder?
Ich habe gerade das Gefühl, dass das Romanische hat gerade wieder einen Aufwind. Es gibt bei uns in Sent diese Immersionwoche, dann kommen Menschen aus der Schweiz, aus Deutschland, Österreich und wohnen eine Woche lang in den Senter Familien und sie legen vor der Gemeinde einen Spracheid ab, dass sie wirklich diese Woche lang nur Romanisch sprechen oder schweigen. Und das gilt auch für die Anfänger und das ist sehr lustig. Das ist ein Gesellschaftsspiel, das ist ganz wunderbar.
Die Autorin Angelika Overath lebt im Engadin, hat eine Gebrauchsanweisung für das Engadin verfasst und zwei Gedichtsammlungen, wenn ich es recht weiß, inzwischen mit romanischen, rätoromanischen Gedichten. Eine andere Sprache, eine andere Region, zu der sie eine enge Beziehung hat, das ist Istanbul und die türkische Sprache. Ihr letzter Roman spielt in Istanbul. Angelika Overath hat auch an einem Band Gedichtübersetzungen aus dem Türkischen mitgearbeitet und das ohne Türkisch zu sprechen. Thema gleich hier bei uns in SWR 2 Tandem nach einer Gedichtvertonung. Dört Mevsim heißt das Gedicht, die vier Jahreszeiten. Der Pianist Fazil Say hat es vertont und um was es da geht, auch darüber sprechen wir nach dem Lied.
Bahar mezarına gömsünler sizi, bahar mezarına gömsünler sizi, yapraklar gibi buluştunuzdur, kokular gibi seviştinizdir. Bahar mezarına gömsünler sizi, bahar mezarına gömsünler sizi. Yaz mezarına gömsünler sizi.
Vier Jahreszeiten heißt dieses Lied übersetzt. Ein Gedicht von Kemal Süreya, vertont von Fazil Say, dem Pianisten, gesungen von Serenad Bercan. Mitgebracht hat dieses Lied Angelika Overath, die heute zu Gast ist in SWR 2 Tandem. Frau Overath, warum dieses Lied oder dieses Gedicht?
Ja, es gab eine Avantgarde-Bewegung, eine lyrische Avantgarde-Bewegung in der Türkei der 60er, 70er, 80er Jahre. Die hieß die zweite Neue. Und das waren Lyriker, die nicht dezidiert politisch waren, also anders als Nazım Hikmet, also die Generation davor, aber die dann im Privaten radikal waren. Also sie schrieben nicht nur über die Liebe, sondern auch über Sex. Sie schrieben über Alkohol, über Melancholie, über den Selbstmord. Sie lebten sehr radikal, also keiner ist älter als 60 geworden. Und heute werden die Zeilen dieser Lyriker auf öffentliche Wände gesprüht oder geschrieben, fotografiert und ins Netz gestellt. Es ist so eine Bewegung entstanden, das Gedicht auf der Straße. Und im Grunde ist es so eine, ja, ich möchte sagen, ein Pulsschlag der Demokratie. Mhm. Und Nursel Gülenaz und ich, wir haben drei dieser Lyriker vorgestellt, Cemal Süreya, Edip Cansever und Turgut Uyar, und haben von jedem dieser drei 10 Liebesgedichte ausgesucht und gemeinsam übersetzt. Und ja, das war ein bisschen Blindflug für mich, denn natürlich kann ich in türkischen Wörterbüchern nachschauen oder bei Google Translator etwas eingeben, aber ich kann kein Türkisch. Also ich habe 10 Monate in der Türkei gelebt, in Istanbul, aber die Sprache ist schwer. Und Nursel ist promovierte Kunsthistorikerin und sie ist sehr gebildet, sie kennt sich sehr gut aus. Und wir haben das zusammen gemacht. Sie hat dann eine Interlinear-Übersetzung hergestellt, also Wort für Wort, und hat vorgeschlagen, wie man es übersetzen könnte. Ich habe einen Gegenvorschlag gemacht, weil ich habe mich mein ganzes Leben mit Gedichten beschäftigt. Und ich glaube, ich habe einen Sinn für Lyrik. Und wir haben zusammen daran gearbeitet. Und zwischendrin mussten wir dann auch lachen, weil es so verrückt war, zu übersetzen und die Sprache nicht zu können. Also wir haben über einzelne Wörter, und ich habe dann gefragt, in welche Richtung könnte das gehen, so oder so oder so, wie ist die Stimmung, so oder so oder so. Und einmal gab es eine wunderbare Szene, wir saßen bei ihr in ihrer Wohnung in Emirgan, direkt am Bosporus, und haben übersetzt. Und wir waren an diesem Gedicht, die 4 Jahreszeiten, und während wir übersetzen, kommt dann von Vivaldi im Radio die 4 Jahreszeiten. Und das war... Dann dachte ich, okay, Angelika, du bist auf dem richtigen Weg. Das war jetzt ein Zeichen. Ihr schafft das, ihr schafft das. Und wenn ich darf, darf ich das Gedicht vorlesen? Es geht ganz schnell.
Bitte, gerne.
Die 4 Jahreszeiten. Ins Grab des Frühlings soll man euch legen. Wie Blätter seid ihr euch begegnet. Wie Düfte habt ihr euch geliebt. Ins Grab des Frühlings soll man euch legen. Ins Grab des Sommers soll man euch legen, wie zum ersten Mal seid ihr euch begegnet, wie zum letzten Mal habt ihr euch geliebt. Ins Grab des Sommers soll man euch legen, ins Grab des Herbstes soll man euch legen, wie Trauben seid ihr euch begegnet, wie Schierling habt ihr euch geliebt. Ins Grab des Herbstes soll man euch legen, ins Grab des Winters soll man euch legen, wie Straßen seid ihr euch begegnet, wie Märkte habt ihr euch geliebt, ins Grab des Winters soll man euch legen.
Frau Oberer, Sie hatten gesagt, Gedichte dieser Zeit, der Avantgarde der 60er und 70er Jahren, unter anderem von Chema Syrea, die sind heute wieder aktuell, beziehungsweise sprechen die Menschen an. Was glauben Sie, was verbinden die Menschen mit dieser Lyrik, mit diesen Gedichten?
Ich denke, in politisch restriktiven Zeiten ist das Private extrem politisch. Ich denke, ja, wir leben noch. Wir leben, wir wollen leben. Also ein Motto der Gezi-Park-Bewegung von 2013 war, wir sind Verse von Turgut Uyar. Also man identifiziert sich mit dieser Lebensintensität.
So träume und verschwinde ich heißt der Band, den Sie mit Nursel Gülenas zusammen herausgegeben und übersetzt haben mit den türkischen Gedichten. Ihr letzter Roman spielt auch in Istanbul. Ein Winter in Istanbul heißt da, eine Liebes- oder Beziehungsgeschichte. Welche Beziehung oder welches Verhältnis haben Sie zu der Stadt?
Ich war Stipendiatin in Tarabya, gefördert auch vom Goethe-Institut Istanbul und habe da in einer Künstlerkolonie fast am Schwarzen Meer gelebt. Das ist ein Vorort. Tarabya war früher ein griechisches Fischerdorf, hieß auch Therapie, also weil es war die Sommerresidenz der reichen Istanbuler, weil die Luft war dort sehr viel besser, weil der Wind vom Schwarzen Meer hineinfuhr in den Bosporus da eben. Und ich durfte da leben, dreimal einen Winter, und habe dann diesen Roman Ein Winter in Istanbul entwickelt. Ich wollte schon immer etwas über Nikolaus von Kues schreiben, diesen frühen Lessing des ausgehenden Spätmittelalters, der beginnenden Neuzeit. Und als ich dann durch Zufall erfuhr, dass er eine Istanbul-Mission hatte, nämlich den Patriarchen und den Kaiser sollte er abholen mit Galeeren, und man fuhr dann bis Venedig und dann auf ein Unionskonzil nach Ferrara, man wollte die Ost- und die Westkirche wieder vereinigen. Als ich das fuhr, dieses historische Ereignis, da war mir eigentlich klar, dass das ein Teil eines Romans sein könnte, in dem es um Toleranz geht. Um Religionstoleranz, um Geschlechtertoleranz. Und ich schicke meinen Helden einen bürgerlichen Engadiner Lehrer in diese Stadt, der dort über Nikolaus von Kues forscht. Und er lernt dort einen türkisch-griechischen Lebenskünstler kennen, Baran. Der ist Schauspieler, aber auch Babysitter und was weiß ich, Stadtführer. Und Baran ist bisexuell und ein unglaublicher Draufgänger. Und der denkt dann, okay, dieser kleine Deutschlehrer oder dieser Religionslehrer, der kommt mir gerade recht. Und die beiden Männer, die von ganz verschiedenen Positionen kommen, also klar, mein Engadiner Lehrer und Baran, dieser Lebenskünstler, die verlieben sich dann ineinander. Und es gibt noch eine dritte Figur, die Verlobte von Klar, die dann auch zu Besuch kommt, Alva. Und ja, so entwickelt sich dann eine schwierige Dreiecksgeschichte, ich sage jetzt nicht, wie es ausgeht. Und der Roman handelt in 9 Kapiteln von 9 Plätzen in Istanbul, wobei 2 Plätze sind Fährenfahrten den Bosporus auf der asiatischen Seite hinauf und auf der europäischen hinunter.
Sagt Angelika Overath, die heute zu Gast war in SWR2 Tandem, Autorin von rätoromanischen Gedichten, von Romanen unter anderem über eine Liebesgeschichte in Istanbul oder eine Beziehungsgeschichte. Winter in Istanbul heißt es, eine Gebrauchsanweisung für Engadin, die Region, in der sie lebt. Und ganz aktuell hat sie verfasst ein Buch über Kohl, Krautwelten heißt es, ein schöner, schmaler Band, der erschienen ist im Insel Verlag. Frau Overath, ich habe nachgeschaut, Grazia Fitgun. Kommt das hin? Danke auf Rätoromanisch.
Grazia Fitschun.
Grazia Fitschun. Grazia Fitschun. Grazia. Und bringen Sie mir noch eine rätoromanische Verabschiedung bei? Oder Ciao. Sagt man wieder Allegra? Ciao.
Ciao, ja.
Angelika Overath in SWR2 Tandem. Die Redaktion der Sendung hatte Rudolf Linsen. Technik Nina Trautwein. Die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt. Einen schönen Radioabend mit SWR2 wünscht Martin Gramlich. Ciao.